SBS Audio is supported by advertising.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Sie hören SBS German.
Markus, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
Vielen Dank.
Ja, wir haben uns vorher schon darauf geeinigt, wir sind ganz australisch, wir duzen uns. Macht das Ganze auch mal ein bisschen entspannter. Ja, genau. Man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen soll bei der aktuellen Nachrichtenlage aus den USA mit Blick auf die Wahl, mit Blick auf Donald Trump und was dort alles passiert. Man hat so das Gefühl, jeden Tag schaut man auf eine andere Weltlage oder eine andere, ja, andere Situation in den USA. Wir probieren es trotzdem mal so die einige Grundfragen nochmal mit dir zu besprechen und da auch natürlich dann deine Einschätzung als Jurist zu bekommen. Es gibt von den Gegnern von Donald Trump so eine große Sorge, dass Trump das Rechtssystem missbrauchen könnte, um sich politisch an Widersachern zu rächen. Da zitieren sie einige Dinge, die er da gesagt haben soll oder angedeutet haben. Das wird viel diskutiert. Sind diese Sorgen deiner Meinung nach berechtigt und wie realistisch ist ein solches Szenario, also dass das aktuelle Rechtssystem dementsprechend missbraucht wird von ihm?
Ja, also diese Drohung, die steht im Raum, das wissen wir. Und es basiert auf der, jedenfalls nach meinem Erachten, falschen Annahme, dass dies genau schon jetzt reziprok geschieht. In der derzeitigen Lage, in der die Demokraten jedenfalls in der Präsidentschaft an der Macht sind. Und der Missbrauch des Rechtssystems gegenüber Donald Trump aufgrund der verschiedenen Verfahren, die gegenüber ihm eröffnet worden sind, da kommen wir wahrscheinlich gleich drauf zu sprechen im Detail. Für mich ist diese Gleichsetzung nicht einleuchtend. Ne? Was ich mir gut vorstellen kann, ist die Möglichkeit der Eröffnung von Verfahren aus einer Art Rachsucht.
Ja, seitens von Donald Trump.
Ja. Man stellt sich da gerne auch als Opfer dar. Das ist von verschiedenen Politikern schon erörtert worden. Wir hatten das vorher schon mal als, ich möchte nur daran erinnern, Verfahren gegenüber Bidens Sohn im Kongress, nicht im Rechtssystem an sich. Mhm. Und auch das parlamentarische Verfahren gegen Hillary Clinton würde ich vor dem Hintergrund so ein bisschen sehen. Bei dem einen Verfahren in New York, da kann man sich ein bisschen fragen, ob dieses Verfahren hätte eröffnet werden sollen oder können.
Das heißt, Donald Trump spricht ja auch von dieser sogenannten Witch Hunt, die auf ihn gerade herniederprasselt seitens der Demokraten. Es gibt da auch Kommentatoren und Kommentatorinnen, die sagen, man muss da auch aufpassen, dass er vielleicht nicht die Regeln zu sehr verbiegt, um so einen Eindruck zu erwecken, man will ihn jetzt mit allen Mitteln irgendwie dran kriegen. Wie schätzt du das ein? Weil ich fand das ein sehr spannenden Punkt. Siehst du das, dass das vielleicht jetzt auch unter der Leitung der Demokraten da auch ein bisschen gebogen wird an den Regeln? Oder wie schätzt du das ein?
Also ich muss sagen, ich sehe das nicht. Man kann sich da, wie gesagt, bei dem einen Fall in diesem sogenannten Hush Money Case fragen, ob der Ankläger, der auch gewählt worden ist in New York, der auch gewählt worden ist, weil er gesagt hat, ich möchte Donald Trump drankriegen.
Ja.
Ob bei dem Fall kann man sich fragen, ob die Eröffnung des Verfahrens tatsächlich adäquat gewesen ist. Also rechtlich unproblematisch, meiner Meinung nach. Aber auch ein deutscher oder auch ein australischer Ankläger stellt sich ja Fragen im Hinblick auf, kann ich dieses Verfahren eröffnen? Ja. Sollte ich das Verfahren eröffnen? Stellt man sich eine große Frage. Also ich als Parallel mal dazu, es gab mal in Stuttgart, glaube ich, ein Verfahren, wo jemand ein T-Shirt getragen hat, wo das Hakenkreuz in Mülleimer geschmissen worden ist. Und der wurde dann aufgrund von nationalsozialistischen, der Verbreitung von nationalsozialistischen Symbolen erstmal angeklagt. Das Verfahren wurde, glaube ich, eingestellt. Aber das meinte ich, also man kann es machen, man muss es nicht tun. Donald Trump inszeniert sich natürlich sehr gerne als Opfer.
Klar.
Das kommt ihm auch sehr gut politisch zu Pass. Ich sehe in den Verfahren, die eröffnet worden sind, keine Problematik im Hinblick auf, sollten die eröffnet worden sein, mit Ausnahme des Verfahrens in New York, Hushman.
Okay.
Und mehr noch, wie die Verfahren abgelaufen sind, da hat er alle Freiheiten bekommen, sich auszubreiten und auch zu sagen, was er sagen will. Er hat alle Rechte zugestanden bekommen. Im Gegenteil, ich glaube, es wurden ihm mehr Rechte zugestanden als andere Angeklagte, die sie bekommen hätten.
Okay, okay, gut zu wissen. Das war wirklich was ich auch gerne erfahren wollte, wie du das so einschätzt, weil es natürlich auch eine Menge Rechtsverfahren sind, die da gegen ihn eröffnet wurden. Springen wir mal direkt rein. Natürlich ganz groß dieser Election Subversion Case, wie es bedeutet. Sprich, es geht um January 6, die Stürmung des Kapitols. Das Department of Justice klagt ihn da dort an. Das heißt, das ist dann ein auf Bundesebene wird er quasi angeklagt. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie steht's darum, worum ging's da in der Anklage?
Also in dem Fall geht es ja darum, ob Trump für die Vorfälle vor und im Kapitol am 6. Januar 2021 zur Verantwortung gezogen werden kann. Und möchte mich vielleicht nochmal daran erinnern, dass Trump eine Rede gehalten hat und seine Anhänger angestachelt hat, an dem Tag das Kapitol zu stürmen. Ist dann auch so geschehen. Bei der Anklage geht es erstmal um diese eine Tatsache, aber auch um die breitere Frage eben, die Wahl und den Ausgang der Wahl zu unterminieren.
Ja.
Und warum das am 6. Januar passieren sollte, war natürlich die Tatsache, dass die Wahl zum Präsidenten, Biden hatte die klar gewonnen, an dem Tag formell beschlossen werden sollte. Ja. Und Trump hat sich in dem Verfahren natürlich für nicht schuldig bekannt. Jack Smith, das ist dieser Spezialankläger, der hat die Klage vorgebracht. Im August 2023 wurde die von der Grand Jury bestätigt. Und dann wird's ganz interessant, weil plötzlich gehen wir von einem Gericht in Washington auf den obersten Gerichtshof des Landes. In dem Hauptverfahren wurde dann die Frage der Immunität aufgeworfen, ne? Ob Donald Trump, weil er Präsident ist, strafrechtliche Immunität genießt.
Ja.
Und diese Frage wurde von einem Berufungsgericht negativ beschieden in Washington. Und dann wurde aber ganz schnell Berufung auf den obersten Gerichtshof eingelegt, der dann auch gesagt hat, ja, das Verfahren ziehen wir an uns. Hätten sie nicht tun müssen.
Ja, haben sie aber getan. Und man muss auch nochmal sagen, dass Donald Trump 3 Richterinnen und Richter wählen durfte für den Supreme Court während seiner Amtszeit, was ja in Amerika auch wirklich ein bedeutender Shift ist, weil Richterinnen und Richter sich ja klar positionieren. Klarer, als man das vielleicht möchte.
Klarer, als man das möchte, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen.
Natürlich.
Es sind aber alles Juristen, die jedenfalls oberflächlich und auch, wenn man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, geeignet sind, dieses Amt auszuüben. Da kann man Zweifel dran haben, ob das in der zweiten Amtszeit, je nachdem, wer da vorgeschlagen werden sollte, in der zweitmöglichen Amtszeit genauso laufen sollte. Zurück zu dem Verfahren vielleicht.
Ja.
Wir sind jetzt in der Situation, dass die Richterin einzeln entscheiden muss, ob Trump seine Rede und auch die anderen Akte, die er vorgetan hat, die Wahl zu unterminieren, als Präsident abgehalten hat oder als Privatperson das gemacht hat.
Ah.
Und wenn er es als Präsident gemacht hat, dann genießt er Immunität. Und wenn er es als Privatperson gemacht hat, dann genießt er diese Immunität nicht.
Wie bestimmt man das?
Das ist relativ kompliziert. Nur vielleicht nochmal einen Schritt zurück.
Ja.
Das bedarf jetzt einer Art Mini-Trial, der im September und im Oktober abgehalten werden soll. Und da muss entschieden werden, welches der Anklagepunkte eben privat und welches Und das wird ganz spannend werden. Also es gibt kein volles Verfahren, aber so eine Art Mini-Verfahren, wo alle Sachen nochmal rausgeholt werden, die da eben passiert worden sind.
Okay.
Und der Supreme Court hat eben gesagt, es gibt dieses offizielle Verhalten und dieses inoffizielle Verhalten. Und da bei inoffiziellem Verhalten kann man ihn eben anklagen. Das ist möglich bei diesen falschen false electors, wie man das so schön sagt im Englischen, und eventuell auch aufgrund dieser Rede, die er gehalten hat, um eben anzustacheln. Wo das nicht der Fall ist, sind solche Geschichten, wo er dann die absolute Immunität genießt. Das ist dieser Kernbereich der präsidentiellen Macht,
wie
das so schön ausgedrückt wird. Und dann gibt's noch eine Presumptive Immunity, da müssen wir nicht genau drauf eingehen, wo man sich fragen kann, ob, und da in diesem Graubereich, da bewegt er sich ja immer, ne? Also da bewegen sich auch ganz viele Politiker, die möchten sich immer in diesem Graubereich bewegen, wo sie dann eben sagen, plausible deniability, und das ist es bei Trump, das macht er par excellence.
Ich wollte gerade sagen, der hat auch wirklich das Gefühl, über seine Jahre als Geschäftsmann hat er das auch perfektioniert, so diesen Tanz auf dem Drahtseil. Immunität, das ist ein wichtiges Stichwort, weil in diesem anderen Case des Department of Justice, wo es um diese Berge an Dokumenten gibt, geht, die in seinem Haus in Mar-a-Lago sichergestellt wurden, die er dort an sich genommen hat und dort gelagert hat. Da wurde jetzt vom Supreme Court geurteilt, dass er Immunität genießt und deswegen quasi das Verfahren wurde aus dem Fenster geschmissen. Wie kann man es sagen? Wie würdest du es ausdrücken?
Bin juristisch und möchte es ganz genau machen.
Sehr also gerne.
Die Immunitätsfrage wurde nicht in diesem Geheimaktenfall behandelt, sondern die wurde in diesem January 6-Fall behandelt.
Okay.
Die hat aber eine Auswirkung auf diesen sogenannten Documents Case.
Verstehe.
In Florida. Okay. Und hier geht es darum, dass Trump Geheimakten gelagert haben soll in seinem Amtssitz in Florida, nachdem er seine Amtszeit beendet hat. Na, da sind diese Bilder aus einer Toilette oder aus einem Badezimmer.
Ja, dann eben mit Bergen an Kartons, ja.
Kartons irgendwie drin stecken. Und Trump hat sich mehrfach auf Anforderungen geweigert, nach Ende seiner Amtszeit, also nicht während er Präsident war, nach Ende seiner Amtszeit die Akten, und da geht es um mehrere Hunderte, die ihm zurückzugeben.
Ja.
Und die Materialien, die sollen auch die nationale Sicherheit betreffen und deswegen hätten sie zurückgegeben
werden müssen, ja.
Und die Vorgänge sind recht komplex, aber es gibt eine Untersuchung oder eine Durchsuchung der Bundespolizei, die kam da nicht groß rein, sondern die haben sich angekündigt, das wurde immer anders dargestellt, aber die haben sich angekündigt, die haben auch gesagt, wir werden da keine Gewalt anwenden. Da wurde dann immer gesagt, ja, da stand drin, da muss man dass Gewalt angewendet werden soll. Das war nur deswegen gemacht worden, weil das Standardprozeduren sind. Mhm. Sollte gegenüber uns Gewalt angewendet werden, dann dürfen wir auch Gewalt zurück anwenden. Das
ist okay.
Relativ normal und Standard. In dem Verfahren wurde auch wieder Jack Smith, den ich vorher schon angesprochen hatte, als Spezialankläger ernannt. Der erhob Mitte 2023 Anklage gegenüber dem Espionage Act und der Verabredung zur Behinderung durch Justiz in insgesamt 40 Fällen.
Ja.
Und der Fall sollte eigentlich im Mai 2024 beginnen. Die Richterin, die von Trump ernannt worden ist, die relativ am Anfang ihrer Karriere steht, hat dann schon die ganze Zeit das Verfahren aus mir relativ unverständlichen Gründen in die Länge gezogen und entschied am 15. Juli 2024, dass aufgrund dieses Immunitätsfalls, den wir gerade besprochen haben, das Verfahren ausgesetzt werden soll und beendet werden soll.
Hm.
Gegen diese Entscheidung hat der Ankläger jetzt Berufung eingelegt und die Geschichte dreht sich ja immer darum, wann diese Verfahren abgeschlossen werden hätten sollen. Und für mich ist relativ klar, dass diese Richterin Eileen Cannon das Verfahren so lange rausziehen wollte, bis er eben Präsident ist, weil er ja auch behauptet, wenn er gewählt werden sollte, weil er behauptet, er könnte sich selbst Immunität verschaffen und sich sozusagen dann auch selbst begnadigen. Jedenfalls in den Fällen, in denen es um eine Bundesanklage geht.
Ja.
Und das waren die zwei Fälle, die wir gerade besprochen
haben. Ja. Abgefahren überhaupt von so etwas auszugehen, sich dann selbst zu begnadigen, das ist schon, ja.
Ja, und es ist im Grunde genommen so ein Throwback an die Zeiten der Monarchie, ne? Und in gewisser Weise sieht sich Trump ja auch so als Monarch und Sonnenkönig, ne? Und inszeniert sich auch als solcher. Ne?
Ja.
Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man das verstehen. Und aber diese Frage der Selbstbegnadigung, das geht nur im Hinblick auf die beiden Bundesfälle und nicht auf die beiden Fälle vor staatlichen Gerichten, auf die wir wahrscheinlich gleich kommen werden.
Genau, da nimmst du das schon vorweg. Herrlich. Es gibt noch ein Defamation and Sexual Assault Case mit E. Jean Carroll und in Manhattan und dann auch noch in Manhattan den bekannten Hush Money Prozess. Mhm. Beide Fälle noch nicht abgeschlossen. Wie steht's darum? Wie siehst du das?
Also ich würde eine Unterscheidung treffen wollen. Der E. Jean Carroll Case, das ist ein zivilrechtliches Verfahren und kein strafrechtliches Verfahren.
Okay.
Und bei dem sogenannten Hush Money Case, da wurde Donald Trump schuldig befunden von einem Geschworenengericht.
Mhm.
Das hat er versucht, in einen anderen Bundesstaat auszulagern, nach New Jersey. Aber er wurde von Jury of His Peers für schuldig befunden in Manhattan. Und hier ging es nicht um die Zahlung von Geld an diesen ehemaligen Pornostar, sondern darum, dass diese Bezahlung falsch verbucht wurde. Und das war der Aufhänger sozusagen, um ihn dann strafrechtlich zu belangen. Und zwar nicht nur, und das ist der Clou in der ganzen Geschichte, das wurde, weil es eine Bundeswahl war, wurde es dann zu einem Verbrechen und nicht mehr zu einem Vergehen. Und das wurde dann zu diesem Felony gemacht. Und der Schuldspruch steht, Die Frage ist nur, ob die danach ergangene Entscheidung, von der wir gerade gesprochen haben, zur Immunität irgendeine Auswirkung hat auf dieses Verfahren und auf, und wir hätten am 11. Juli, glaube ich, also kurz vor seiner,
yeah.
vor der republikanischen,
von dem Nationalkonvent, ja. Yeah.
Von dieser National Convention, hätte er eigentlich verurteilt werden sollen. Und das steht jetzt noch aus, weil der Richter gesagt hat, und ich finde, das, daran kann man eigentlich sehen, dass das System eigentlich funktioniert. Weil wenn alles gegenüber ihm eingestellt worden, oder wenn jeder ihm gegenüber negativ eingestellt wäre, ja. dann würde man ja sehen, nee, das machen wir nicht, sondern die Bestrafung, die verlautbaren wir jetzt gleich mal.
Finde ich einen wichtigen Punkt. Gerade das entkräftet dieses Argument, genau, dass die Regeln gerade ein bisschen ausgehebelt werden, angeblich. Genau das ist ja ein super Beleg dafür, dass es halt nicht der Fall ist, weil es halt weiterhin alles korrekt abläuft.
Genau. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wenn er verurteilt wird, also verurteilt worden ist er, aber es geht nur noch um das Strafmaß, da würde er natürlich Berufung dagegen einlegen wollen. Ja. Und ich sehe eigentlich nicht, wie diese Berufung positiv ausgehen könnte. Man weiß es aber einfach nicht, ja, bei dem derzeitigen obersten Gerichtshof in den USA. Ne? Das ist halt die Problematik.
Ja.
Normalerweise hier in Australien, in Deutschland auch, sehen wir oberste Gerichtshöfe als recht unpolitisch. Das mag nicht so stimmen, aber wir sehen sie als unpolitische Organe eigentlich an.
Ja.
Während in den USA das schon relativ lange und mit Sicherheit in den letzten 20 Jahren ist der oberste Gerichtshof nur noch als politisches Organ angesehen worden.
Ja, wollte gerade sagen, man hört immer die Richter in Karlsruhe, das ist so quasi so eine Randnotiz irgendwie in der Medienlandschaft, aber es nimmt keinen zentralen Punkt, keine zentrale Position in der Berichterstattung ein, das stimmt schon. Was passiert, wenn Trump jetzt schuldig gesprochen werden sollte? Also von den Gründungsvätern Amerikas, der Vereinigten Staaten von Amerika, ist es ja ein nicht eingeplantes Szenario. Es ist ja wirklich, wie sagt man im Englischen, uncharted constitutional waters.
Naja, also diese uncharted constitutional waters, die sind meiner Meinung nach schon betreten worden, als Trump gewählt worden ist.
Mhm.
Also man hätte sich ja irgendwie vor 30, 40 Jahren nicht vorstellen können, dass jemand wie Trump,
ja,
gewählt worden ist, weil der bricht, ja, sozusagen ganz viele Tabus. Das mag gut sein, dass Tabus gebrochen werden. Ich bin überhaupt kein, das ist überhaupt an sich nicht schlimm. Es ist nur die Frage, in welcher Hinsicht die Tabus gebrochen werden. Und meiner Meinung nach unterminiert er eben gewisse Grundpfeiler der Demokratie.
Ja.
Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Das hat dann auch mit diesem Fall in Georgia zu tun, wo er ihn angerufen hat und gesagt hat, ich möchte knapp 12.000 Stimmen irgendwie,
naja,
die bitte für mich.
Naja.
Und das hätte natürlich genau Georgia auf seine Seite gebracht. Diese 12.000, also es waren 11.870, glaube ich, und er hätte 869 gebraucht oder sowas,
dann wäre
er abgewiesen. Also es war ja ganz offensichtlich, was da gemacht worden ist. Und das Telefonat haben die meisten ja auch mittlerweile irgendwie gehört. Das ist eben diese Untergrabung meiner Meinung nach dieser Grundannahmen, dass man sich eben darüber einig ist, wenn ich eine Wahl verloren habe, dann habe ich eine Wahl verloren, dann erkenne ich das an und dann erkenne ich auch den Sieger der Wahl an.
Ja, bestes Beispiel, Rishi Sunak in Großbritannien war ja wirklich ein tolles Beispiel. So sollte das ja auch eigentlich laufen in einer freien Demokratie. Man gesteht die Niederlage ein, man gratuliert dem Gegner ganz fair und übergibt quasi das Land in die Hände des neu gewählten Premierministers oder Präsidenten.
Aber gerade die Tatsache, dass wir uns darüber unterhalten müssen, dass das eigentlich das Normale ist, ne?
Also es war,
ist sozusagen schon dieser Tabubruch.
Ja.
Und ich bin nicht besonders konservativ eingestellt in der Hinsicht, aber daran möchte ich eigentlich festhalten, ne? Dass gewisse Dinge geordnete Bahnen gehen.
Ja. Nee, das finde ich auch einen guten Punkt, wie du schon sagst. Das war eigentlich völlig selbstverständlich und mittlerweile wurde das halt wirklich durch jemanden wie Donald Trump, ist das quasi wirklich nicht mehr Normalität heutzutage. Der Unterschied zwischen, du hast schon den Supreme Court angesprochen, die Rolle, die dieser eingenommen hat in der Berichterstattung, im Bewusstsein der Amerikaner und der ganzen Welt, muss man ja sagen, weil die ganze Welt schaut ja wirklich nach Amerika und auf Entscheidungen des Supreme Courts. Kannst du mal ganz kurz nochmal erklären, der Supreme Court in den USA im Vergleich zum Beispiel zum australischen High Court oder unserem Bundesverfassungsgericht, wie unterscheiden sich diese obersten Gerichte?
Also ganz klar für mich ist, dass alle Verfahren zur Ernennung von Gerichten immer politisch sind.
Mhm.
Aber sind es auf unterschiedliche Intensität politisch. Also in den USA werden die obersten Gerichte vom Präsidenten vorgeschlagen und müssen dann vom Senat bestätigt werden. Das ist dann unproblematisch, wenn der Senat und der Präsident vom gleichen politischen Lager sind.
Ja.
Und bis vor einigen Jahren war auch der umgekehrte Fall gar nicht problematisch. Ne? Also du hattest einen Präsidenten, der einen republikanisch orientierten Juristen vorgeschlagen hat. Ich nehme jetzt mal den Fall von Antonin Scalia, der vor einigen Jahren gestorben ist. Mhm. Der wurde mit 98-0 Stimmen im Senat bestätigt.
Ja.
So sollten Sachen auch, sollten dieses Verfahren einfach auch laufen eigentlich. Das ist heute nicht mehr vorstellbar. Und was sich verändert hat, meiner Meinung nach, ist eben diese politische Stimmung in den USA beziehungsweise in der US-Politik. Es gibt dort kein Grundverständnis mehr, worüber man sich einigen kann und sollte und worüber man sich auch gern robust streiten kann. Und das richtige, das zugrunde liegende Problem meiner Meinung nach ist eben, dass es noch nicht mal ein Verständnis darüber gibt, worüber man sich überhaupt unterhalten sollte.
Also es gibt, was meinst du damit?
Dass man kann sich über alles Mögliche streiten. Aber momentan gibt es noch nicht mal irgendwie die Möglichkeit zu sagen, das ist ein streitbarer Punkt.
Ja,
sondern man glaubt eben an die Richtigkeit seiner eigenen Meinung und die automatische Falschheit, in Anführungszeichen, der anderen Meinung.
Willkommen im Zeitalter der Alternate Facts.
Zum Beispiel.
Ja.
Wenn wir jetzt nach Australien schauen, dann ist es auch so politisch, weil es eben hinter verschlossenen Türen gemacht wird. Mm. Und das ist, darüber kann man sich auch unterhalten. Wir hatten gestern an der Uni in Wollongong eine ehemalige Verfassungsrichterin und da habe ich mich mit ihr auch drüber unterhalten, dass es eben hinter verschlossenen Türen passiert. Aber das ist eben ein gewisses Grundverständnis da. Der Attorney General wählt diese Person aus in Absprache mit dem Premierminister. Die Qualität, das ist steht nicht in Frage in Australien und auch in Deutschland nicht. Von allen Kandidaten ist immer hoch. Ne?
Ja.
Das ist so eine Grundannahme. Die Ernennung ist politisch, aber man ist sich halt grundsätzlich einig, dass die Regierungspartei oder die Koalition eben jemanden ernennen kann.
Ja.
Wenn die Wahlen anders ausgehen, dann ernennt eben die andere Seite jemanden.
Ja.
Das ist in Deutschland auch nicht anders. Da ist es ein bisschen komplizierter, weil wir eben verschiedene Parteien haben. Früher wurde es immer zwischen der CDU-CSU auf der einen Seite und der SPD ausgehandelt. Mittlerweile haben wir halt auch Leute von Freien Demokraten und von Grünen.
Ja.
Und das Problem in Deutschland ist viel eher, dass eventuell die AfD irgendwann mal in Anführungszeichen eine Position besetzen könnte.
Da wollte ich gerade nochmal einhaken, weil am amerikanischen Supreme Court eigentlich finde ich fast undenkbar, weiß man von bestimmten Richtern, zum Beispiel in Fragen zu Abortion, zum Abtreibungsrecht, ganz klar, wo diese Richterinnen und Richter stehen. Also eigentlich dürfte das ja gar nicht der Fall sein, oder? Rein theoretisch müssten sie ja wirklich das Ganze auf rechtlicher Ebene einfach behandeln und ihre eigenen Ansichten vielleicht auch gar nicht teilen mit der Bevölkerung.
Im Idealfall ist es so.
Ja.
Aber weil diese Position des Gerichtshofs und nicht nur der einzelnen Richter extrem politisch ist und eigentlich auch immer schon war.
Ja. Ja,
wir können da gerne in die Geschichte einsteigen, aber man kann es wirklich auf einen der allerersten Fälle zurückführen.
Ja.
Weil es eben so ist, ist auch immer ein Kampf sozusagen, was diese Besetzung angeht.
Hm.
Und man hat eben verstanden, dass Rechtssetzung nicht nur im Parlament gemacht wird, sondern auch in der Gerichtsbarkeit. Und man versucht eben, Macht in jeglicher Art und Weise auszuüben.
Ja.
Und unpolitisch ist es hier ja auch nicht. Also man kann sich, wenn man 30, 40 Jahre zurückgeht, gibt's hier Lionel Murphy, der früher Attorney General war hier in Australien, der dann ernannt werden sollte. Und sein späterer Kollege, Vorsitzender Richter am obersten Gerichtshof, hat dem damaligen Premierminister Whitlam gesagt, dass Murphy weder kompetent noch geeignet ist.
No.
Und Barbara war selbst früher Attorney General, ne? Also das sind solche Geschichten. Das Richterwesen ist nicht unpolitisch, jedenfalls nicht auf dieser oberen Ebene.
Ja. In dem derzeit aufgeheizten Klima, da prophezeien einige Gegner Trumps, dass dieser nach einem vermeintlichen Wahlerfolg im November das Verfassungssystem der USA, Sprichwort Checks and Balances, zu seinen Gunsten umbauen könnte und beispielsweise diese Limitierung der Legislaturperioden ist ja mittlerweile auf 2 gesetzt, sprich maximal 8 Jahre darf eine Präsidentin oder ein Präsident dann im Amt sein, beenden könnte. Was hältst du aus rechtlicher Sicht von dieser Idee?
Ich sehe die Möglichkeit nicht. Ne? Also wir hatten bis 1947 hatten wir diese Begrenzung nicht formal festgelegt. Wir hatten dann im 22. Verfassungszusatz wurde eben festgelegt, dass es maximal zwei Amtszeiten geben sollte. Und es wurde von Washington, also dem ersten Präsidenten, der hatte das irgendwann mal so gesagt und es wurde dann als Verfassungskit, wie man so will, oder als Praxis einfach so festgelegt, ohne dass es irgendwie formal irgendwo fixiert worden war. Und warum er dann das in 1947 den 22. Verfassungszusatz eingeführt hat, ist, weil Truman damals die dritte und vierte Amtszeit bekommen hat und gewählt worden ist.
Ja.
Im Kontext des Zweiten Weltkriegs. Jetzt muss man auch genau so sehen. Und man wollte eben verhindern, dass es eben diese dauerhafte Monarchie in Anführungszeichen gibt, ne? Und wenn man sich dann überlegt hätte mit Kennedy und so weiter und so fort, das wäre dann vielleicht auch genauso irgendwie rausgelaufen. Und dann hat man eben gesagt, man versucht oder man führt eben diesen 22. Verfassungszusatz ein. Den müsste man dann wieder ändern und die Möglichkeit besteht einfach nicht. Man muss die einfach schauen, man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus und drei Viertel der Staaten und so weiter und so fort. Das ist derzeit nicht vorstellbar. Das größere Problem meiner Meinung nach ist eher, dass, wie gesagt, dieser Verfassungskit nicht mehr funktioniert. Also diese übereingekommenen Verständigungen, wenn man so will. Also J.D. Vance hat zum Beispiel gesagt, der Vizepräsidentschaftskandidat mit Trump, dass er eigentlich nicht dran glaubt, und er ist selber Jurist, dass man notwendigerweise die Entscheidung des obersten Gerichtshofs, dass man denen folgen müsste.
Das ist brandgefährlich, oder?
Das ist, glaube ich, die Gefahr, wo die Demokraten irgendwie so ein bisschen heraufbeschwören, dass eben diese was ich als Verfassungskit bezeichnen würde, was eben Dinge zusammenhält.
Ja.
Also man kann ja juristisch Regeln irgendwo haben und man kann sie hier links und rechts und irgendwo anders haben, aber was das Ganze wirklich zusammenhält, ist ein Grundverständnis. Das ist das, was ich mit einem Verfassungskit bezeichnen würde.
Ja.
Und der wird eben dadurch unterminiert, der zerbröselt in Anführungszeichen durch diese Art von Diskurs und dass die gerade von jemandem, dass der gerade von jemandem geführt wird wie J.D. Vance, der offensichtlich einen Abschluss aus Yale hat.
Summa cum laude sogar, glaube ich, ja.
Was auch immer.
Ja.
Die vergeben keine Noten in Yale.
Okay.
Auch ist, auch eine Möglichkeit. Ist tatsächlich so, weil die alle ganz toll sind.
Ja, also hat er ganz toll bekommen am Ende.
Ganz toll. Sie sind alle ganz toll. Und das ist die Gefahr, die glaube ich, die Demokraten sehen und die ich auch teilen würde.
Ja.
Also dieses Risiko, das ist virulent.
Dass man quasi durch so eine Rhetorik diese Realität heraufbeschwört.
Dass man eben dieser Rhetorik, dass diese Rhetorik einer neuen Realität Tür und Tor öffnet, wo dann eben gesagt werden kann, wir können noch mal einen Schritt weitergehen. Wir sagen nicht nur, dass wir nicht mehr an Gerichtsurteile uns halten müssen, sondern dass wir auch Dinge tun können, die ganz klar gegen jegliches Recht verstoßen. Und das ist relativ eindeutig zu sehen. Da geht es nur noch um Macht.
Ja.
Machterwerb, Machterhaltung und Durchsetzung von Macht.
Ja. Im US-Wahlkampf, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Dieser Vergleich zwischen Donald Trump und Adolf Hitler, der wird immer wieder heraufbeschworen in Statements, ist ein krasser Vergleich. Da wird dann natürlich auch ein Szenario heraufbeschwört, wo wieder Donald Trump alles umbauen könnte und könnte sich zu einem Diktator ernennen und so weiter und so fort. Hast du eben schon entkräftet? Aber jetzt nochmal die Frage zurück zu Donald Trump als verurteilten Straftäter. Ja, das ist ja ein realistisches Szenario. Er könnte verurteilt werden für seine Straftaten, wird aber als Präsident vielleicht gewählt im November. Wie läuft das dann ab? Also ein verurteilter Präsident ist ja undenkbar.
Wie gesagt, vor 20 Jahren wäre das undenkbar, weil man eben sich darüber geeinigt hat, dass der Verfassungskit nicht zerbröselt.
Ja.
Aber die Möglichkeit... Also muss es einfach so sehen. Es gibt momentan sozusagen die Checks and Balances nicht, weil der oberste Gerichtshof, es sei denn, man kann zwei der eher konservativ gestimmten Richter davon überzeugen, dass das wirklich die ganze Geschichte, sozusagen das ganze Projekt der USA und der Verfassung insgesamt unterminiert. Wenn man die nicht überzeugen kann, dann gibt es ja nichts, was es noch aufhält. Also die Tatsache, dass Donald Trump gerade Gott sei Dank einen Attentatsversuch überlebt hat, hat zu einer Art Krönung auf diesem republikanischen Nationalkongress geführt oder zu einer Krönung geführt. Es gibt ja im Grunde genommen nichts mehr in der republikanischen Partei und es gibt auch nichts mehr im Gerichtshof, was irgendwie diese Art von Checks and Balances ausüben könnte. Hm. Und das ist die tatsächliche Gefahr, die ich sehe. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, was der Oberste Gerichtshof in den letzten Monaten auch entschieden hat, die Stärkung der Rechte der Exekutive gegenüber des Parlaments, und des Kongresses insgesamt, dann stimmt mich das relativ bedenklich. Vergleiche mit Hitler finde ich abwegig, weil das System insgesamt, glaube ich, momentan noch ein bisschen hält. Aber dieses Zerbröseln des Verfassungskitts, das Unterminieren, wo sozusagen diese Basis aufgeweicht wird, das ist wirklich ein Problem.
Ja.
Und das mag auch bei Trump noch irgendwie halten, aber ich kann mir eben auch Leute vorstellen, die wirklich planen, eine Amtszeit planen, und das wird ja auch gerade derzeit gemacht, eine mögliche zweite Amtszeit von Trump planen, die sieht dann eben nicht mehr so chaotisch aus wie die erste. Und die erste war chaotisch.
Die war sehr chaotisch.
Und die hatte auch noch Leute im Kabinett, die auch mal Nein gesagt haben. Wenn man sich jetzt anschaut, wie das sogenannte Project 2025 agiert, die versuchen ja genau Leute auszusieben, die eventuell Nein sagen könnten.
Und auch auf verschiedensten Ebenen der Bürokratie. Also das ist ja nicht nur top, nicht nur an der Spitze, sondern wirklich, die Idee ist dabei ja wirklich auszusieben, auch in der mittleren Bürokratie.
Nicht nur auszusieben, sondern zu sagen, also in den USA ist es ja anders als jetzt hier in Australien und auch in Deutschland. In allermeisten Ländern, wo man eben sagt, die obersten 10.000 Bundesbeamten werden einfach ausgetauscht.
Ja.
Jetzt ist so ein bisschen steht im Raum, man will 50.000 Leute austauschen. Und das würde dann eben nicht nur auf die mittlere Ebene oder die obere Ebene, sondern auch die mittlere und teilweise auch die untere Ebene betreffen. Und dann würde man eben einfach nur Ja-Sager
haben. Ja.
Und Demokratie lebt eben auch vom Widerspruch.
Definitiv, definitiv. Wir sind weiterhin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Seit diesem missglückten, Gott sei Dank missglückten Anschlagsversuch ist ja noch einiges mehr passiert. Präsident Joe Biden hat jetzt doch erklärt, nicht nochmal zu kandidieren oder anzutreten. Kamala Harris scheint die sichere Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu sein. Das hat natürlich auch einiges in diesem Wahlkampf verändert. Wir bleiben weiterhin dran und wenn wir dürfen, würden wir dich gerne nochmal einladen und noch weiter darüber zu reden, was dann da noch so vielleicht passiert auf juristischer Ebene. Vielen, vielen Dank, Markus, für deine Zeit.
Sehr gerne, freue mich drauf.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.
When you think about businesses that are selling through the roof, like Alo or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. shopify.com/try.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.